Wenn man weiß, wenn da irgendetwas in den Händen hochgeht, dann ist das einfach die Folge davon. Nicht? Also, ich weiß nicht, wie viel das noch dran gehängt ist, vielleicht ein paar Fetzen, kann schon sein, aber viel ist nicht mehr dran gehängt. Sogar Herr Kelz, ich bin's, Primarius Unterkircher. Ich bin der Leiter da von der Augenabteilung in Klagenfurt. Ich sage Ihnen nur eines, Sie haben einen schweren Unfall gehabt und Sie haben beide Hände verloren. Und ob wir das Augenlicht werden retten können, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich habe mir die Hände immer wieder vorgestellt, noch lange bevor die Transplantation überhaupt angedacht wurde und so weiter. Und die Kraft der Vision, an die glaube ich sowieso.
Grüß Gott.
Guten Tag, grüß Gott.
Grüß Sie.
Hallo.
Wie geht's? Gut, danke.
Alles klar. Bitte. Oder sitz mal vorne raus, weil da vorne ist wunderschön. Tadellosen Einblick, Ausblick. Da sind die Osterhalter da oben. Da sind die Nockberge. Das ist die Poleninshafe da. Und so weiter. Ne? Ja.
Zu Besuch in Feldkirchen in Kärnten. Hier lebt in einem Haus mit Garten und Aussicht Theo Kelz mit seiner Lebensgefährtin Gertrud.
Gertrud, hast du für die Katz ein Blatle Krakauer?
Hier hat er zuvor mit seiner verstorbenen Frau gelebt und die gemeinsame Tochter großgezogen. Hier sitzt Theo Kelz gerne mit Blick auf den Garten und das Bergpanorama. Und hier haben wir uns zur Begrüßung gerade die Hand geschüttelt. Durch die Corona-Pandemie ein besonderes Ereignis, vor allem aber auch deshalb erwähnenswert, weil die Hände von Theo Kelz besonders sind. Der 68-Jährige lebt nicht mehr mit jenen zwei Händen, mit denen er zur Welt gekommen ist. Er lebt mit den Händen eines Spenders.
Das ist keine Frage. Ich gehe mit meinen Händen sehr, sehr vorsichtig um. Und speziell, wenn ich heute zum Beispiel, wenn Sie meine Bäume da vorne draußen sehen, nicht? Also diese Thujenhecke und so weiter und so fort. Man muss sehr vorsichtig sein, bei den ganzen Dingen herum zu hantieren, wo man sich eventuell verletzen könnte und so weiter. Nicht? Also da muss man schon vorsichtig sein.
Gerade trinkt Theo Kelz eine Tasse Kaffee und isst ein Stück Marillenroulade. Die Mehlspeisgabel hat er fest im Griff.
Die sind fast gleich wie meine alten Hände waren. Also da ist nicht viel Unterschied. Ganz minimal.
Theo Kelz lebt heute mit den Händen eines Spenders, weil seine eigenen Hände zerfetzt worden sind. Von Sprengstoff, der in einem Rohr versteckt war. Von einer Bombe, die in seinen Händen explodiert ist. Franz Fuchs hatte sie in einer Klagenfurter Volksschule platziert. Theo Kelz ist als Polizist und Sprengstoffexperte zum Fundort gerufen worden. Das war am 24. August 1994. Die Geschichte von Theo Kelz ist eine von Schicksal und Mut, von Durchhalten und Weitergehen, von Hilfsbereitschaft, Liebe und einem tiefen Glauben. Begonnen hat sie im Jahr 1953. Damals ist er als drittes von 10 Kindern im Kärntner St. Urban zur Welt gekommen.
Wir sind jetzt hier in Höfling bei meiner neuen Heimat und geboren und aufgewachsen bin ich in St. Urban. Das ist ca. 15 Kilometer von meiner jetzigen Heimat entfernt und das mit 9 Geschwistern. Ja, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Nicht? Also wir haben daheim eine kleine Landwirtschaft, nicht? Also, und da haben wir Kühe, Schweine und so weiter gehalten. Und das Schulgehen war natürlich auch, wir sind mal 3,5 Kilometer in die Schule gegangen, nach St. Urban, zu Fuß, tagtäglich. Aber es war eine schöne Zeit und man hat einfach sehr, sehr viele Schulfreunde gehabt und so weiter, nicht? Also mit denen man heute noch Kontakt hat. Nicht? Also das ist einfach der Summe drauf. Der Vater hat gearbeitet auswärts, nicht? Also um das notwendige Kleingeld für die Familie nach Hause zu bringen und die Familie versorgen zu können. Und die Mutter hat für die Erziehung der Kinder gesorgt und das hat sie sehr, sehr gut getan. Meine Mutter war eine äußerst, äußerst korrekte Frau. Und sie hat alle gleich behandelt. Alle gleich. Also sie hat nicht keinen bevorzugt oder benachteiligt, sondern sie hat alle gleich behandelt. Und wenn man einmal was angestellt hat, nachher hat man auch eine separate Strafe bekommen. Ne? Ja, mein Gott. Also als junger Bärsch stellt man einiges an. Ne? Daheim, die hat dann da und so weiter. Und die Mädchen ein bisschen tratzen und. Ja, ist so. Der Vater war ein sehr strenger Mann, aber auch ein äußerst korrekter Mensch. Äußerst korrekt und sehr streng. Und er hat auch geschaut, dass alle Kinder eine entsprechende Schulausbildung machen und eine entsprechende Lehrlingsausbildung machen. Nicht? Weil Geld für weiterführende Schulen hat es damals nicht gegeben. Dass jeder einfach einen entsprechenden Beruf erlernt hat. Maurer, Schneiderin, die Schwester und dann in weiterer Folge Installateur, Zimmermann, zwei Zimmermänner. Also es hat jeder einen Beruf seiner Wahl. Nicht er ist irgendwo aufgezwungen worden, sondern er hat gesagt, er will das und das lernen. Und dann hat der Vater geschaut, dass das einfach funktioniert. Und es hat einfach alles funktioniert.
Der Vater selbst arbeitet als Baupolier. Auch den Sohn zieht es in diesen Bereich. Er macht eine Maurerlehre.
Und habe dann das abgeschlossen mit einem Gesellenbrief und in weiterer Folge die Bauhandwerkerschule in Villach, in der HTL. Die habe ich aber nur zum Teil abgeschlossen, weil in dieser Phase und in diesem Zeitraum war ich dann noch auf den Golanhöhen im Kriegseinsatz 1974.
Prägende 9 Monate verbringt er als junger Mann auf den Golanhöhen, jenem Landstrich, der eigentlich zu Syrien gehört hat und 1967 im 6-Tage-Krieg von Israel erobert worden ist.
Meine Motivation für den Friedenseinsatz auf den Golanhöhen war der, einen Beitrag zu leisten für den Frieden auf der Welt. Ich war eigentlich immer schon sehr, sehr sozial eingestellt und auch friedensstiftend eingestellt. Und deswegen habe ich mich einfach für diese Aufgabe beworben und bin eben drangekommen und habe 9 Monate dieser Sache gewidmet. Eine sehr, sehr interessante Tätigkeit. Und man hat da sehr, sehr viele Leute kennengelernt und auch viele kulturelle Ereignisse erlebt und viele kulturhistorische Städten, so wie zum Beispiel Jerusalem, Nazareth, Segenesareth und so weiter, haben wir besucht. Und in Damaskus waren wir auch und so weiter. Nicht? Also, und da drinnen ist ja auch das Hauptquartier gewesen der Vereinten Nationen damals. Wir haben eine Grenzsicherungstätigkeit durchgeführt. Nicht? Also, und da gibt es Positionen, Positions draußen. Nicht? Also, und da sind wir eben hingeschickt worden und haben das Ganze draußen im Rahmen der Friedenssicherung getätigt. Nicht?
Nach seiner Rückkehr nach Österreich entscheidet sich Theo Kelz für einen anderen Karriereweg. Er wird Polizist.
Ja, weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin. Nicht? Ich bin ein Mensch, der was Ungerechtigkeit am wenigsten tolerieren kann. Und deswegen habe ich mich einfach für einen Polizeiberuf entschieden. Nicht? Also ich war ja zum Beispiel auch Betriebsrat bei der Firma Ilbau oder Isola Lerchbaum hat es geheißen. Aber nur ziemlich weit hinten. Und ich habe mich da schon für die Rechte der Arbeiter eingesetzt und so weiter. Und überhaupt so, wenn irgendetwas war, Raffereien und so weiter und so fort. Nicht? Also, und ich das als ungerecht empfunden habe, dann habe ich mich dafür eingesetzt. Und deswegen war das ein Grund auch für mich, zur Polizei zu gehen.
Schon in der Baubranche hat Theo Kelz zudem diverse Sprengkurse absolviert. Eines Tages sucht das Innenministerium Sprengstoffexperten in Klagenfurt.
Und ich aber schon sämtliche Sprengstoffausbildungen, private Sprengstoffausbildungen gemacht bei der Firma. Tiefbohrungssprengung, normale Sprengkurs und so weiter, Unterwassersprengkurs. Ich war überhaupt der Erste, der was in Kärnten einen Unterwassersprengkurs gemacht hat. Nicht also, und auch deswegen, weil mein Vater war ebenfalls in diesem Bereich tätig. Mein Vater hat ebenfalls einen Sprengkurs gehabt und er war in der Baufirma. Dort war er auch Sprengstoffexperte, weil beim Kanalbau und so weiter dass da immer Sprengungen und so weiter, wo Felsen sind, durchgeführt haben werden müssen. Und da war auch der Vater immer beteiligt. Ne?
Von nun an ist er am Klagenfurter Flughafen im Dienst.
Und da war natürlich auch die Notwendigkeit eines Sprengstoffexperten eminent wichtig, weil ja die ganzen Sachen ja gemacht werden mussten. Sagen wir zum Beispiel die ganze Durchleuchtung an der Röntgenstraße, wo eben nach Sprengstoff gefährdeten Gegenständen gesucht wurde und so weiter, nicht also die Koffer oder die Gepäckstücke und all das fällt eben in diese Tätigkeit hinein. Und ich war eben Kommandant am Flughafen in Klagenfurt und bin dann in weiterer Folge natürlich dort auch herangezogen worden. Wenn eben irgendwo anders in ganz Kärnten oder auch darüber hinaus in Österreich irgendwo welche Großveranstaltungen waren, wo eben Sprengstoffexperten gesucht wurden, da wurde ich herangezogen oder wurden wir herangezogen, dieses auch zu machen.
Auch die Bergung von Kriegsrelikten zählt zu seinem Aufgabenbereich und als 1993 in Österreich Briefbombenanschläge beginnen, überprüft Theo Kelz immer wieder verdächtige Briefe und Pakete. 3 Monate, bevor es im August 1994 zu jenem Unfall kommt, der sein Leben für immer verändern wird, bricht er gemeinsam mit seiner Tochter Andrea zu einer großen Motorradreise auf. Wäre die Fahrt wie geplant verlaufen, er wäre der Rohrbombe von Franz Fuchs nie begegnet. Jedenfalls steht fest, Theo Kelz liebt das Motorradfahren. 4 Monate lang will er im Sommer 1994 mit der Tochter unterwegs sein.
4. Juni 1994, da bin ich dann gemeinsam mit meiner Tochter von Feldkirchen nach Peking gefahren, mit dem Motorrad, ja, Kasachstan und nachher von Kasachstan hinein nach China und dem dann in weiterer Folge bis nach Peking. Als 10-Jähriger bin ich bereits zu meiner Taufparty nach Hermagor gefahren, mit dem Zug, alleine. Und von daher habe ich diese, schau mal an, ich brauche nicht immer die Mutter oder den Vater beim Kittel, ne? Sondern ich kann ja allein fahren. Nicht? Also diese, und das hat sich einfach weiterentwickelt. Und dann sind wir gemeinsam mit meinem Freund, nicht? Also eine Österreich-Rundfahrt mit dem Moped. Nicht? Also, da waren aber noch nicht die Autobahnen, so wie sie heute sind, sondern da waren so Landstraßen einfach. Auf wieder über Graz, Burgenland, Bodersdorf und nachher Wien, Dreisen und so weiter und so fort und über Mariazell und so weiter da einer. Und ja, einfach, es war einfach eine schöne Zeit und das hat mich heute noch in den Bann gezogen. Die Freiheit. Genauso ist es. Freiheit, Offenheit, andere Leute, andere Menschen, andere Kulturen, andere Länder kennenzulernen, das ist auch das Um und Auf überhaupt für einen freiheitsliebenden Menschen wie mich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da hat mich meine Frau, meine verstorbene Frau, sehr, sehr unterstützt und mir sämtliche Freiheiten gegeben. Und auch meine neue Lebensgefährtin ist ganz aus demselben Holz geschnitzt. Wahrscheinlich bin ich gar nicht bereit, eine andere zu nehmen, ne? Die was diese Freiheiten nicht gibt. Ja, das ist.
Sie fahren immer ohne die Frau mit.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you take to the sky. But till that morning there is nothing can harm you. summertime, summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the curtain.
Bis nach Peking und Retour will der Polizist Theo Kelz im Sommer 1994 mit seiner Tochter auf dem Motorrad reisen. Bis nach China kommen sie, dann aber wird die Tochter krank und die Reise endet früher als geplant.
Meine ursprüngliche Idee oder mein ursprünglicher Reiseplan war ja, also da über diese Länder runter nach Peking und dann in weiterer Folge über die Mongolei und über Russland herein bis nach Hause wieder. Und dann bin ich natürlich nach Hause gefahren. Wir haben ein bisschen heimfliegen, nicht? Weil die Tochter ist, die hat eine Salmonelleninfektion und eine Amöbenruhr bekommen, nicht? Also die ist mir förmlich ausgeronnen. Das International Medical Center in Peking hat gesagt, das können Sie da derzeit nicht garantieren, dass sie wieder gesund wird. Und ja, das war 1994, war das natürlich ein bisschen anders da, nicht? Anders als wie heute. Ich war da in Urumqi, war sie da im Krankenhaus und dort haben wir versucht, das Ganze auszuheilen. Und da war eine Frau Dr. Katkins, die hat gesagt, sie können nichts garantieren, dass sie das überleben wird, weil sie einfach derartige Durchfälle gehabt hat und Erbrechen und so weiter. Nicht? Und dann habe ich gesagt, nein, das. Und wir fahren einfach unverzüglich daheim. Und da ist sie nachher entsprechend behandelt worden. Und ist Gott sei Dank relativ rasch wieder gesund geworden mit den entsprechenden Medikationen und so weiter, die sie gekriegt hat. Nicht?
Somit sind Vater und Tochter um einiges früher retour in Kärnten. Eigentlich wollten sie erst Ende September, Anfang Oktober zurück sein. Jetzt tritt Theo Kelz seinen Dienst bei der Klagenfurter Polizei schon im August wieder an.
Mein ursprünglicher Dienstgang war für Anfang Mitte Oktober geplant gewesen. Also so ist der Plan bei Reisebeginn gewesen. Aber es kommt immer anders, als man zweitens, als man denkt. Also das ist so. Und man muss einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Örtlichkeit sein. Dann habe ich am 23. August 1994 meinen Dienst am Flughafen Klagenfurt wieder aufgenommen. Und damals war ja noch nicht so, dass man die ganze Nacht am Flughafen geblieben ist, sondern nur einen Teil. Und der restliche Teil wurde von den Außenstellen bzw. von den anderen Dienststellen eben mit übernommen. Und dann bin ich am nächsten Tag Nachtdienst gegangen. Da war ich in der Polizeidirektion tätig. Das sind eine Dienststelle mit ca. 10 Personen, die eben einen dort zur Seite stehen und mit denen man den Dienstbetrieb absolvieren muss. Und dann alles, was eben so anfällt im polizeilichen Alltag. Und gegen 1 Uhr in der Früh, oder was 2, kann ich genau sagen, 2 Uhr in der Früh, habe ich einen Anruf bekommen von der Einsatzleitstelle. Ich muss unverzüglich ausrücken zur Rennerschule nach Klagenfurt, weil da ist ein verdächtiger Gegenstand abgelegt worden. Hat man aber nicht sagen können, was das genau ist. Und ich bin dann mit meinen Kollegen Knaller Hermann und Petritsch Günther hinausgefahren zur Rennerschule und sind dort von den Umstehenden, sind mehrere Personen herumgestanden und ich habe dann die Personen gefragt, was da eigentlich ist. Ja, sagen Sie, das ist der Gegenstand. Es war ein Rohr, circa 70 cm lang, 12 cm im Durchmesser, links und rechts mit Reduzierstutzen versehen.
Dieses 70 cm lange Rohr liegt hinter einem Schaltkasten im Eingangsbereich der Rennerschule in Klagenfurt. Die Rennerschule ist eine zweisprachige Volksschule, an der auf Deutsch und Slowenisch unterrichtet wird. Ein Mann, dessen Name man damals noch nicht kennt, den man erst Jahre später fassen wird, hat sich diese Schule zum Ziel für einen Anschlag ausgesucht. Der steirische Terrorist Franz Fuchs. Hinter seinen Anschlägen stecken deutschnationale Verschwörungstheorien und rassistische Hetze. Die Verbrechensserie von Franz Fuchs zwischen 1993 und 1996 ist in die österreichische Geschichte eingegangen als Briefbombenterror. Insgesamt hat Franz Fuchs 25 Briefbomben verschickt und er hat 3 Sprengfallen gelegt. Er hat dadurch 4 Menschen ermordet und 13 zum Teil schwer verletzt. Nachbarn haben in dieser Nacht im August 1994 beobachtet, dass jemand dieses Rohr nachts bei der Rennerschule platziert hat. Als Theo Kelz am Fundort eintrifft, ist den Findern das Rohr bereits mehrmals versehentlich hinuntergefallen.
Also es ist am Nachbarbalkon ist jemand gestanden, eine Kracht oder was, so was Ähnliches. Und dann haben sie das Ganze entsprechend gemeldet. Da hat jemanden einen Gegenstand abgelegt vor der Schule. Ja? Und eben aufgrund dieses Telefonat bin ich dann hingeschickt worden. Und ich habe dann, weil eben etliche Leute dort herumgestanden sind, habe ich die Leute, weil das für mein weiteres Vorgehen besonders wichtig war, die Leute dort gefragt, ja, und hat diesen Gegenstand jemand berührt und hat diesen Gegenstand jemand bewegt und so weiter und so fort. Erst durch eindringlicher Nachfrage haben sie gesagt, ne, ja, wir haben diesen Gegenstand hinter dem Schaltkasten hervorgezogen und auf den Schaltkasten hinaufgelegt. Und dann ist dieser Gegenstand, nachdem er das erste Mal runtergefallen war, wieder hinaufgelegt worden und er ist ein zweites Mal heruntergefallen. Und aufgrund dieser Schilderungen, die mir diese Burschen dort gegeben haben, war natürlich die erste und unmittelbare Explosionsgefahr da überhaupt diese Sache gar nicht so in Betracht gezogen worden.
Der Sprengstoffexperte führt außerdem alle zum damaligen Zeitpunkt bekannten Proben und Testungen an diesem Rohr durch. Nichts davon deutet auf eine Explosionsgefahr hin.
Und nachdem es eben runtergefallen ist auf Betonboden, ist das einfach in keinster Weise für mich damals, zum damaligen Zeitpunkt, als gefährlich eingestuft worden. Weil einfach diese ganzen Voraussetzungen nicht zugetroffen hat. Aber um das genauer zu beleuchten, habe ich mich entschlossen, diesen Gegenstand, nachdem keine momentane Gefahr ausgegangen ist, hinauszutransportieren zum Flughafen, um das Ganze dort bei der Röntgenstraße durchleuchten zu lassen.
Noch bevor der Gegenstand am Klagenfurter Flughafen dann durchleuchtet wird, holt Theo Kelz aus dem Rohr 6 Kilo einer schwarzen, klebrigen Masse heraus. Es handelt sich, wie sich erst später zeigt, sehr wohl um Sprengstoff.
6 Kilo Sprengstoff sind da herausgekommen. 6 Kilo. Und wenn das hochgegangen wäre in meinen Händen, nachher hätten wir zwei nicht mehr das Vergnügen, heute hier zu sitzen. Weil da wären nur mehr Fetzen gewesen.
Bei der Durchleuchtung auf dem Förderband lässt sich nichts erkennen.
Und das ist eben deswegen gewesen, wie sich nachträglich herausgestellt hat, dass dieser Explosivstoff in einen Mantel, in einen Metallmantel drinnen war, wo die Röntgenstrahlen nicht durchgehen.
Als Theo Kelz das Rohr am Förderband neu platziert, um es zum zweiten Mal durchlaufen zu lassen, kommt es zum Unglück.
Nachdem es das erste Mal durchgegangen ist, habe ich es das zweite Mal aufgelegt aus einer anderen Position und dann habe ich das Ganze noch einmal eingelassen und wie die Hand weggetan hat, nachher ist das Ganze busch explodiert in meinen Händen, hat mir natürlich beide Hände weggerissen. Ich war momentan komplett blind und dann hat es mich auf die Wand hinaufgeworfen, die was dort unmittelbar im Nahbereich steht, und von dort wieder auf Betonboden herunter, nicht, also wo ich dann dort gelegen bin, und dort hat mich dann der Kollege Knaller erst versorgt. Also der hat da zwei Bänder, die er immer in Hosensack tragt. Nicht? Also ja, jeder einzelne Polizeibeamte tragt das in Hosensack, falls irgendwas ist, dass man das einfach zur Verfügung hat. Und mit dem hat er das Ganze abgebunden und dann natürlich die Rettungskette in die Wege geleitet. Und der Kollege Petritsch, der ist dort gesessen, wo eben der Bildschirm ist, und der hat die Splitter bzw. die Knochenteile von meinen Händen in den Oberschenkel bekommen und wurde auch diesbezüglich verletzt. Und der Kollege Knaller, der hat ein Knalltrauma durch die Explosionswucht bekommen, hat aber dann sofort, wenn er nicht so schnell gehandelt hätte, hätte ich wahrscheinlich das Ganze gar nicht überlebt.
Im Augenblick der Explosion weiß er sofort, dass seine Hände weg sind.
Das war mir sofort bewusst. Ich habe zwar nichts mehr gesehen, aber man hat gespürt. Und wenn man weiß, wenn da irgendetwas in den Händen hochgeht, dann ist das einfach die Folge davon. Nicht? Also ich weiß nicht, wie viel das noch dran gehängt ist. Vielleicht ein paar Fetzen, kann schon sein, aber viel ist nicht mehr dran gehängt. Nicht? Also meine Hände, so wie mir geschildert worden ist, nicht, also ist da runtergehängt und nachher da, wobei die rechte direkt abgetrennt worden ist und bei der linken ist das Ganze noch gröber. Da sind eben noch Teile dabei gehängt, ne, von meinen Händen. Ich habe das aber nicht mehr gesehen, weil ich war komplett blind. Das ist das Ganze, weil auch das Augenlicht durch diese Detonation komplett in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das linke Auge ist ausgehängt, überhaupt, weil die Hornhaut zerfetzt worden ist. Und auf der rechten Seite ist die Netzhaut hinten durch die Wucht und durch die Druckwelle abgelöst worden.
Er hört die Stimme des Notarztes, der ihn versorgt. Dann wird Theo Kelz notoperiert.
Dann hat mir 50 Stunden später der Primarius Unterkircher, der was diese Operation durchgeführt hat und auch die Lebensrettung dort mehr oder weniger durchgeführt hat, weil es mussten ja die Reste der Hände amputiert werden oder die Fragmente, die was noch vorhanden waren. Und dann ist er zu mir ans Krankenbett gekommen und ich habe nichts gesehen noch. Sogar Herr Kelz, ich sage Ihnen nur eines, Sie haben einen schweren Unfall gehabt und Sie haben beide Hände verloren. Und ob wir das Augenlicht werden retten können, kann ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Er hat beide Hände verloren und ob er jemals wieder sehen wird können, das weiß Theo Kelz im Alter von 40 Jahren im Sommer 1994 auch nicht. Als ihm diese Mitteilung im Spital nach der Bombenexplosion gemacht wird, hört auch seine 12-jährige Tochter die Worte des Arztes.
Und hat gesagt, Papa, eins sage ich dir, aufgeben. Aufgeben, da haben wir nur einen Brief und sonst gar nichts. Das war die Aussage von meiner Tochter. Sie hat mich praktisch mit den eigenen Waffen geschlagen. Weil ich immer gesagt habe, wenn wir unterwegs waren, aufgeben mit nichts, aufgeben mit nur einem Brief und sonst gar nichts. Und da hat sie mich mit den eigenen Waffen geschlagen. Und das ist aber gesessen, gell?
Darf ich mir da Wasser nehmen?
Ja, deswegen haben wir es
Sehr gut, wunderbar. Sehr gut.
Wie gesagt, die Hände sind wunderschön und haben fast die Ähnlichkeit wie meine alten Hände in allen Bereichen. Und ich spüre alles. Die Funktionalität könnte natürlich nur ein bisschen besser sein, aber wie gesagt, das war natürlich am Anfang. Es sind die ganzen Nerven, Einzelheiten und so weiter, sind heute noch im Wachsen.
Schaut Theo Kelz heute vor sich auf den Küchentisch, dann liegen da zwei Hände. Zwei Hände, die mittlerweile längst zu seinen geworden sind. Zwei Hände, die einmal jemand anderem gehört haben. Bis zu ihnen ist es nach dem Unfall ein langer Weg. Zuerst einmal bekommt Theo Kelz eine Hornhaut transplantiert und damit sein Augenlicht zurück.
Die rechte Netzhaut wurde angelasert und die linke Hornhaut wurde transplantiert. Und ich sehe heute mit der Hornhaut einer Frau.
Er bekommt außerdem Prothesen, mit denen er 6 Jahre lang lebt, mit denen er 50.000 Kilometer auf dem Motorrad quer durch die USA und Kanada fährt. Ein Freund baut ihm seine Maschine prothesentauglich um, auch eine eigene Führerscheinprüfung muss er dafür ablegen.
Ich habe zwar den Führerschein gehabt, ja, aber nicht für die Prothesen. Und ich habe müssen eine Fahrprüfung ablegen bei der Bezirkshauptmannschaft in Feldkirchen und der damalige Bezirkshauptmann Drausnig hat gesagt, selbstverständlich, Herr Kelz, Sie bekommen den Führerschein, aber die Grundvoraussetzung ist, dass Sie eine Fahrprüfung mit der Amtsärztin durchführen. Und ich habe dann natürlich so viele Testfahrten und Übungsfahrten gemacht, alleine im Bereich von Schotterparkplätzen und so weiter, nicht, damit ich das Ganze alles ein bisschen beherrsche. Bin natürlich auch ein paar Mal hergestürzt, ne? Das sah normal, weil man einfach das Gefühl noch nicht hat für die Bremsen und so weiter und für das Gas. Aber letztendlich ist es dann super gegangen und dann habe ich eine angerufen auf die BH, dass die Frau Dr. Galland, die hat die amtsärztliche Überprüfung vorgenommen, dass ich auch mit den Prothesen in der Lage bin, mit dem Motorrad zu fahren. Ich war überhaupt der Erste weltweit, der mit 2 Prothesen mit dem Motorrad gefahren ist. Und das war natürlich ein irrsinniger Motivationsschub, dass das Ganze geht.
Schon 9 Monate nach dem Unfall ist er wieder für die Klagenfurter Polizei tätig, jedoch nicht mehr länger als Sprengstoffexperte.
Den Job als Sprengstoffexperte habe ich natürlich gerne ausgeübt, weil es einfach immer wieder irgendetwas Neues bringt. Aber das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr, weil für diese Tätigkeit braucht man wirklich alle Sinne, auch die Sinne der Finger.
Aber er kann mit den Prothesen an einer neuen Dienststelle wieder als Polizist tätig sein, in der Einsatzleitstelle der Bundespolizeidirektion in Klagenfurt. Noch lange bevor er wieder arbeiten geht, bald schon nach dem Unfall, hat er aber eine Vision, eine ganz klare.
Ich habe am 26. Oktober, da kann ich mich heute noch ganz genau erinnern, am 26. Oktober 1994 habe ich einen Traum gehabt, um 2 Uhr in der Früh, wo ich mit 2 neuen Händen in einen Raum gelegen bin. Und das war sowas von real und sowas von, ja, einfach unvorstellbar für jeden anderen, der was nicht in dieser Situation ist. Ich bin drin gewesen und habe zwei neue Hände gehabt. Und das war der Anlass für mich, mich mit Professor Raimund Margreiter in Innsbruck in Verbindung zu setzen und in weiterer Folge natürlich mit 50 anderen Universitätskliniken weltweit. Aber diese 50 Universitätskliniken weltweit, die haben unisono abgelehnt. Diese Möglichkeit der Transplantation gibt es nicht.
Geduld ist also angesagt nach dem Unfall. Immer wieder erkundigt sich Theo Kelz auch weiterhin beim damaligen Leiter der Abteilung für Transplantationschirurgie an der Universitätsklinik Innsbruck, Raimund Margreiter, nach einer Möglichkeit, neue Hände zu bekommen.
Ich habe dem Professor Margreiter immer wieder einen Brief geschrieben, beziehungsweise Briefe geschrieben, damit er mich nicht vergisst für diese Sache. Er hat aber hintergeschrieben einmal, ich habe sie schon nicht vergessen. Sie sind ganz oben bei mir auf der Liste und wir sehen uns am 10. Dezember 1998 zu einem ersten Vorgespräch. Und da war eben der Professor Margreiter, der Professor Hussel und der Professor Ninkovic und Professor Pechlaner, die waren da alle dabei. Und die haben gesehen, wie gut ich mit den Prothesen umgehen kann. Nicht? Also da haben sie mir einen Kuchen hergegeben und da haben sie das zerlesen. Nicht? Wie, mit welchem Gefühl ich das Ganze angepackt habe, nicht? Also nichts zum Gedruckt oder sonst irgendwas, nicht? Weil damals waren ja die Prothesen so gebaut, nicht? Also, dass sie einfach nur staccatoartig zugegangen sind, nicht? Und dann haben sie gesagt, ja, brauchen Sie überhaupt eine neue Hand? Sie können nicht mit den Prothesen eh so gut umgehen. Und dann habe ich nur einen Satz gesagt, Herr Professor, können Sie sich vorstellen, ohne Hände leben zu müssen?
Von Freunden und Kollegen wird er in der Zeit nach dem Unfall umfassend unterstützt. Ganz besonders auch von seiner Familie. Immer an seiner Seite sind seine Tochter Andrea und seine mittlerweile verstorbene Frau Roswitha.
Meine Frau war da wirklich, kann ich sagen, ein Engel. Also die ist immer, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit zu mir gestanden. Und also das war einfach ein Wahnsinn, wie die. Weil speziell in der Situation war ich nicht einfach, weil man ist einfach emotional ziemlich am Boden und aggressiv und so weiter, nicht? Also, und all das hat müssen die Frau aushalten. Die hat nie ein schlechtes Wort oder irgendeine vorwurfsvolle Tätigkeit oder vorwurfsvolle Aussage gemacht. Niemals und hat mir immer gut zugeredet. Und was bei ihr noch eines dazugekommen ist, ich habe sie noch diesen Traum, wo ich von meinen neuen Händen geträumt habe, habe ich sie sofort mit eingebunden und habe sie ersucht, was sie davon haltet, wenn ich mir neue Hände transplantieren lasse. Und sie war von Anfang an dafür, von Anfang an.
1994 hat sich der Rohrbombenunfall ereignet. Zu Ostern im Jahr 2000 erfüllt sich tatsächlich der Wunsch nach einer Handtransplantation. Unter der Leitung der Chirurgen Hildegunde Pisa und Raimund Margreiter erhält Theo Kelz an der Universitätsklinik Innsbruck die Hände eines Spenders.
Am 2. März 2000 hat das Telefon geleitet. Ich war gerade im Nachtdienst und war am Margreiter am Apparat. Margreiter, Herr Kelz, wir haben zwei passende Spenderorgane. Schauen Sie, dass Sie um 7:30 in Innsbruck sind und das Nähere besprechen wir dann. Ich bin dann hinauf in die Transplantstation. Habe dann oben meine Unterschrift, die letzte Unterschrift mit den Prothesen geben müssen auf das Operationspapier. Und die Einwilligung zur Operation und Transplantation. Und dann haben sie mich noch gefragt, und Herr Kelz, haben Sie noch was zu sagen? Sage ich, ich wünsche dem Team und mir viel Glück. Und gehen wir's an. Und der Herrgott wird uns schon beistehen. Und dann ist die Narkose gesetzt worden. Zack, 50 Stunden. Ich habe mich in der ganzen Vorbereitungsphase, habe ich mich mental so auf diese Operation vorbereitet und ich habe mir Vorstellung, also immer Imagination, wie meine neuen Hände funktionieren wird und wie ich reagieren werde, wenn ich munter werde und so weiter. Alles vorgestellt, wie das Ganze sein wird. Und dann habe ich das erste Mal meine Hände gesehen. Und weil es war natürlich eingebunden, das drauf, nicht? Das ist schon klar. Aber ich habe gesehen, dass beide Hände oben waren und der rechte Zeigefinger, der hat sich schon bewegen lassen. Wir haben beide Hände transplantiert und das ist ein voller Erfolg. Was wollen wir mehr? Und ich sage Ihnen eines, wie ich diesen Bericht oder diese Aussage von Professor Margreiter gehört habe und von der Frau Professor Pisa, sind mir die Tränen waagrecht herausgeschossen.
Die erst zweite erfolgreiche beidseitige Handtransplantation der Welt ist jene von Theo Kelz im Jahr 2000. Insgesamt sind zwischen 1998 und dem Jahr 2014 international 107 Handtransplantationen bei 72 Patienten durchgeführt worden. Das geht aus einer Studie aus 2016 hervor.
Und das ist nach wie vor das weltbeste Ergebnis auf allen Ebenen.
Theo Kelz hat das Glück, dass seine Hände mit gewissen Einschränkungen heute tadellos funktionstüchtig sind. Jeden Tag werden sie noch ein bisschen besser.
Ich habe schon versucht, mit dem Klavier zu spielen. Es geht so einigermaßen. Aber nicht was gut wie, aber es sind natürlich schon Einschränkungen vorhanden, nicht? Das ist schon klar. Aber man arrangiert sich mit dieser Einschränkung, die so passt. Und spüren, nicht? Also wenn ich da unter Weine fahre und ich weiß ganz genau, was das ist, so Holz, rippig und so weiter und so fort. Nur die Beweglichkeit lässt eben noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber das wird im Laufe der Zeit immer besser. Die Knöpfe zu machen, ja, bei den Hemden und so weiter, das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Sache. Nicht, aber dafür habe ich Hilfsmittel, mit denen kann ich das Ganze entsprechend schaffen.
Was heute auch gut funktioniert, das Ballspielen mit seinen zwei Enkelkindern zum Beispiel. Eines der wichtigsten Dinge für Theo Kelz direkt nach der Operation war, wird er auch mit den transplantierten Händen Motorrad fahren können?
Habe ich gesagt an Professor Margreiter, Herr Professor, Sie wissen schon, dass ich gerne mit dem Motorrad fahre. Das weiß ich. Und das kennen Sie auch weiterhin. Und das wird den ganzen Heilungsprozess eher befürworten als nachteilig sein, weil die Vibration, die eben von Motorradfahren ausgeht, die Durchblutung fördert.
So macht sich der Kärntner wieder auf den Weg, fährt zum Nordkap, fährt durch Chile, Peru und Argentinien und dann 2007 als erster Mensch mit zwei transplantierten Händen auf seiner BMW-Maschine alleine von Ungarn über die Ukraine nach Russland, schließlich durch Japan und durch Kanada. Mit seinem Motorradkollegen Franz Stelzel gründet Theo Kelz später den Verein Helping Hands Giving Life und stellt seine Fahrten fortan unter einen guten Zweck. Weltweit sind die beiden unterwegs, sammeln Spenden, setzen sich für Frieden und gegen Hunger ein. In Tansania lernen sie einen Burschen kennen, dessen Beine missgebildet sind. Helping Hands Giving Life ermöglicht ihm eine Operation in Österreich. Seine Freude am Motorradfahren hat mittlerweile auch die Enkelkinder von Theo Kelz gepackt.
Und jetzt wollen sie nach oben. Opa, du bist mit der Mama so viele Kilometer mit dem Motorrad gefahren. Jetzt wirst du aber das hoffentlich auch mit uns machen. Und jetzt habe ich mir zu diesem Behufe einen Beiwagen angeschafft. Ja? Und ich werde heuer werde ich mit dem Beiwagen, weil jetzt sind sie alt genug. Jetzt kann der eine hinten am Sozius aufsitzen und der andere im Beiwagen. Thank you.
Theo Kelz ist heute 68 Jahre alt und erlebt seit 22 Jahren mit den Händen eines Spenders und passt ganz besonders gut auf seine Hände auf, zum Beispiel, wenn es ums Gartenarbeiten geht. Sehr ähnlich zu seinen alten Händen sehen sie aus, erzählt er, und doch ist manches anders. Er schreibt zum Beispiel größer als früher.
Ja, sie ist größer geworden. Sie ist größer geworden. Also nicht kleiner, weil ich habe früher ziemlich klein geschrieben, aber die ist größer geworden. Also ich bin freizügiger geworden, wenn man so sagen kann. Freizügiger, großzügiger. Ich sehe das Ganze alles nicht so kleinlich, sondern ich bin einfach wesentlich, wesentlich toleranter geworden. Als Polizeibeamter, naja, da hat man ja oft einmal eine sehr, sehr, wie soll ich das sagen, engmaschige Handhabung der Gesetze und so weiter und so fort. Also von der Warte her bin ich viel großzügiger und freizügiger geworden.
Wem diese Hände einmal gehört haben, die ihn großzügiger werden haben lassen, das weiß Theo Kelz bis heute nicht.
Diese Frage habe ich an Professor Margreiter gestellt. Können Sie mir sagen, von wem diese Hände sind? Der hat gesagt, da können Sie noch so Ihr kriminalistisches Gespür anwenden wollen, aber das werden Sie von mir nie herausbekommen. Und ich halte das natürlich, was der Professor Margreiter gesagt hat, auch für sehr, sehr wichtig und zielführend, dass man das einfach nicht, weiß Gott wie lange, hinterfragen sollte.
Auch wenn er nicht weiß, von wem seine Hände stammen und auch nicht durch welche Hornhaut er heute sieht, eine Verbindung spürt Theo Kelz zu diesen Menschen und zu ihren Familien.
Keine Frage, ja. Und die geben mir auch Kraft. Oder die Familie. Weil es hatte die Frau, die da verstorben ist, wo ich die Hornhaut bekommen habe, die ist in Klagenfurt gewesen. Und der eine ist im Raum, er hat nur so viel gesagt, das ist im Raum Süd- oder Nordtirol. Ich kann aber nicht jeden einzelnen abklappern. Ich denke sehr, sehr oft an diese Familien. Sehr, sehr oft, ja. Was für ein großartiges Geschenk sie mir gegeben haben. Ja. Und das ist das größte Geschenk. Man kann kein größeres Geschenk kriegen. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und, ich habe für diesen Spender und für seine Familie in Innsbruck draußen mehrere Messen lesen lassen und so weiter. Nicht also von der Warte her, glaube ich, habe ich alles getan. Und die Spender, also die Familien, da in dem Fall die Frau, die musste Zustimmung geben, dass die Explantation erfolgen muss oder erfolgen kann. Und nur mit der Zustimmung kann man das machen, weil es ansonsten ja eine Verstümmelung der Leiche wäre. Aber ich habe da diesbezüglich keine Probleme. Ich habe der Familie auch mehrmals in vielen Interviews gedankt für diese großartige Sache. Und ich weiß nicht, also sie haben mit mir keinen Kontakt aufgenommen. Wahrscheinlich haben sie das auch so gewollt, nehme ich an.
Wenn der Kärntner heute an den Rohrbombenunfall zurückdenkt, dann denkt er immer auch an seine zwei Kollegen, die mit ihm im Raum waren, als er in jener Nacht im August 1994 als Polizeikommandant am Flughafen Klagenfurt das explosive Rohr durchleuchten hat lassen.
Wobei ich mich heute noch entschuldigen muss für dieses Unglück, was da passiert ist. Weil ich konnte es nicht ahnen, dass das so passieren konnte. Überhaupt nicht. Aber ich kann eines sagen, dass wir durch unser Handeln unzähligen Kindern das Leben gerettet haben. Weil normalerweise stehen dort vor der Schule 200 bis 300 Kinder jeden Morgen. Und wenn diese Bombe dort hochgeht, wo eben, die Kinder, weil es ist ja so, dass dieser Gegenstand zwar scharf wird, aber erst wenn der Erste was angreift, dieses Rohr, dann geht die Sache erst hoch. Und das wäre natürlich der Fall gewesen, wenn dort diese Kinder diesen Gegenstand herausgezogen hätten. Und dann hätte man sich ungefähr vorstellen können, welches Blutbad das damit eingerichtet worden wäre. Und so konnte man Gott sei Dank das Ganze verhindern. Ich habe zwar meine Hände verloren, aber ich konnte meiner Meinung nach, meine subjektive Meinung, durch mein Handeln vieles, vieles verhindern.
Ob er über den Bombenleger Franz Fuchs, einen Mann, der sein Leben so maßgeblich geprägt hat, oft nachdenkt?
So wenig als möglich. Zweitens hat er mein Leben wesentlich beeinflusst. Wesentlich beeinflusst. Und zweitens muss ich die Gegenfrage stellen, wie tickt so ein Mensch überhaupt, der was junge Leute, Kinder, Schulkinder zu Tode bringen will oder andere Leute zu Tode gebracht hat. Es ist schwierig. Aber ich muss eines sagen, ich habe nie einen Hass auf ihn gehabt. Nie. Weil Hass ist der schlechteste Ratgeber, den ein Mensch jemals haben kann. Weil er frisst sich selber auf und er frisst auch die anderen auf. Das ist das Ganze. Und er wirkt nie positiv auf irgendein Zusammenleben, sondern nur negativ. Das ist mein Zugang. Für mich war wichtig, nach dem Unfall, nicht, dass ich meine Gedanken, warum ich und so weiter und so fort und warum nicht der und so, so wie bei vielen anderen also oft einmal zum Tragen kommt, sondern okay, das ist passiert und am Franz Fuchs, ich habe ihm weder das Schlechteste von allen gewünscht, sondern Leid tut mir nur seine Familie. Mit seiner Familie habe ich gesprochen nach dem Unfall und die kennen ja nichts dafür, dass ich so einen Sohn gehabt habe, der was so missraten war oder der was so einen Ausländerhass gehabt hat. Nicht? Dafür kennen sie nichts.
Statt nach dem Wieso, Warum und Weshalb gerade ich zu fragen, hat Theo Kelz sich nach dem Unglück stets darum bemüht, sich auf jene Dinge zu konzentrieren, die ihm Halt geben. Dazu zählt auch sein Glaube.
Und der Glaube ist für mich sowieso einer der wesentlichsten Faktoren überhaupt, weil ich weiß nicht, wie weit ich gekommen wäre, wenn ich keinen Glauben gehabt hätte. Weiß ich nicht.
Seinen Optimismus, den hat der 68-Jährige aus dem Elternhaus mitbekommen.
Die Mutter hat, wenn eine Frau 10 Kinder erzieht, dann braucht sie einen gesunden Optimismus. Ja? Und der Vater braucht einen gesunden Optimismus, weil er für die ganze Familie entsprechend arbeiten muss.
Seine positive Lebenseinstellung hat er auch im Jahr 2009 gebraucht.
Dann ist natürlich noch meine Frau gestorben. Ne? Also mehr braucht man momentan nicht. Aber das Schicksal hat es gut gemeint mit mir und hat mir eine neue Lebenspartnerin geschenkt. Und dafür danke ich unserem Herrgott x-fach, 1000-mal. Ich habe sie mal in Feldkirchen drinnen über den Hauptplatz gehen sehen, nachdem ihr Mann verstorben ist. Ein paar Jahre später. Da habe ich sie gekannt, habe ich sie schon früher, nicht, aber wie gesagt, das ist. Und dann habe ich sie einmal mitgenommen zu einem Vortrag, weil ich mache ja sehr viele Vorträge. Also was man alles erreichen kann, wenn man auch ganz unten liegt und sich selber wieder auferziehen muss. Und wenn man daran glaubt, dann bekommt man auch viele, viele Helfer. Nur wenn man immer nur fluchend und schlecht denkend durch die Gegend geht, nachher kriegt man nichts. Da kriegt man genau das, was man denkt. Aber das war ich nie. Und ich habe immer nur ans Positive gedacht. Und deswegen habe ich, wie die Gertrud das erste Mal gesehen hat, die hat so eine Zuversicht ausgestrahlt.
Eine Zuversicht, an die Theo Kelz glaubt. Genauso wie an die Kraft der eigenen Gedanken.
Wenn man eine positive Lebenseinstellung hat, dann schafft man sehr Unmögliches. Schier Unmögliches, wenn man an eine Sache glaubt. Und ich habe an meine Sache geglaubt, dass ich wieder 2 neue Hände haben werde. Und so ist das Ganze auch Wirklichkeit geworden. Und ich gebe jedem Einzelnen den Rat, auch so zu handeln und so zu glauben und so auch visionär zu denken. Dann werden auch ihre Wünsche Wirklichkeit, so wie meine neuen Hände.